Morgen. Wir haben heute schon eine Menge gehört. Es wurden schon eine Menge Dinge erwähnt. Einmal das Bibercamp, dann ist bald die Einschulung von den Kindern. Beim Bibercamp, ich durfte auch ein bisschen von der Geschichte da erzählen, einmal abends. Und ihr hattet ja das Thema Wilder Westen. Das waren ja sehr raue Zeiten, ne? Und diese rauen Zeiten, die gab es auch in der Bibel. Und ich möchte, ja, von einem Volk erzählen, das eine harte Zeit durchmachen musste, und zwar das Volk Israel. Wir lesen am Anfang der Bibel, relativ weit vorne, in 2. Mose, wie das Volk Israel aus Ägypten auszieht und Gott führt sie. Die Ägypter verfolgen sie, aber Gott ist bei ihnen und es ist sogar so, dass Gott mit ihnen zieht in einer Wolkensäule bei Tag und bei Nacht in einer Feuersäule, dass das Volk immer Gott vor Augen hat. Und das Volk reist durch die Wüste, harte Bedingungen, und sie kommen zum Berg Sinai und Gott nimmt Wohnung auf diesem Berg. Die Herrlichkeit nimmt diesen Berg ein und es ist so, dass Gott sagt, keiner darf diesen Berg berühren. Mose soll hochgehen, mit Gott sprechen. Und Mose geht hoch, er bekommt die 10 Gebote und das Volk hört ein Donnern. Sie hören diese Stimme und sie haben Angst. Sie sehen es von der Ferne. Sie haben riesige Angst, weil sie merken, wie gewaltig Gott ist. Und Gott macht einen Bund mit diesem Volk. Und das Volk ist begeistert. Es sagt, ja, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Und Mose geht wieder auf den Berg Sinai. Und er bekommt die Gesetzestafeln aufgeschrieben. Und nicht nur das, Gott eröffnet ihnen einen neuen Plan dort auf dem Berg und er sagt, ich will mitten unter euch ein Heiligtum, etwas Gewaltiges bauen, eine Wohnung Gottes mitten unter euch. Und er erzählt Mose, Gott erzählt Mose, wie die Stiftshütte gebaut werden soll. Mit einem Heiligtum, mit dem Allerheiligsten, mit der Bundeslade, mit den Gesetzestexten und die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes soll mitten im Volk sein. Es soll sich eine Wolken- und eine Feuersäule über die Stiftshütte lagern und ein Zeichen sein, dass Gott da ist, für die ständige Anwesenheit mitten im Lager. Mose war lange auf dem Berg und das Volk, ja, was machen sie so lange? Sie warten. Sie warten und warten und es passiert nichts und so kommen sie auf eine Idee, die lesen wir in 2. Mose 32, Vers 1. Ich möchte uns das lesen. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk und Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und so kommt es, Aaron sagt, gebt mir euren Schmuck, euer Gold, wir schmelzen es ein und wir bauen daraus einen Gott. Ein goldenes Kalb wird geschmiedet, wird geformt und das Volk betet dieses Kalb an. Gott, er sieht dieses Handeln, Mose ist noch auf dem Berg und Gott spricht zu Mose, er sagt, dieses Volk, es sündigt unten im Tal, ich werde es ausrotten, ich werde es komplett vernichten und ich werde mit dir ein neues Volk aufbauen. Aber Mose sagt, nein Herr, bitte nicht, du hast uns herausgeführt, wie sieht denn das aus? Bitte verschone das Volk. Und Gott lässt sich wirklich erbitten, er verschont das Volk. Und so gehen Mose und Josua, der war auch auf dem Berg, die gehen runter und sie hören von Weitem ein Geschrei und sie denken, okay, was ist das für ein Geschrei? Ist da vielleicht Krieg? Ist das Kriegsgeschrei? Aber sie hören genauer hin und sagen, nein, das ist Jubel, Geschrei, fröhliche Gesänge und sie kommen runter und Mose sieht es und er zerschlägt die Gesetzestafeln, die Gott beschrieben hat und infolgedessen müssen 3000 Leute sterben, die dafür verantwortlich waren. Und Mose ist so erschüttert und er sagt zum Volk, ich werde noch einmal den Berg hochgehen und ich werde um Verzeihung bitten bei Gott. Vielleicht lässt er sich ja bitten, vielleicht rechnet er euch das nicht an. Und er geht auf den Berg hoch und er sagt zu Gott, ich bin sogar bereit, mich aus dem Buch des Lebens streichen zu lassen, aber führt das Volk weiterhin. Und Gott sagt, er wird das Volk weiterhin führen. Das ist der Kontext zu dem Text, den ich heute lesen möchte. Und zwar den Text aus 2. Mose 33, 1 bis 3 möchte ich uns lesen. 2. Mose 33, 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben, in das Land, in dem Milch und Honig fließt, denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Obwohl wir diese Vorgeschichte haben, sehen wir, dass Gott bereit ist und sagt, ich werde diesen Plan, welchen ich mit diesem Volk habe, weiterhin verfolgen. Ich habe Jakob, Abraham, Isaak und Jakob versprochen, dass ich ihnen ein Land geben werde und dieses werde ich einhalten. Er wird einen Engel voraussenden, der wird die ganzen Völker vertreiben und das Volk wird in dieses Land ankommen. In einem Land, wo Milch und Honig fließt, was eigentlich für Reichtum steht, für große Ertragsreichtum in diesem Landabschnitt. Und das Volk wird dann endlich am Ziel sein. Es gibt nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Gott sagt, ich werde nicht mit euch ziehen, weil wenn ich mitziehen würde, dann müsste ich euch ausrotten. Ich müsste euch vertilgen, steht hier sogar. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, kann man sich sagen, ja gut, wo ist denn eigentlich das Problem? Das Ziel wird ja erreicht. Sie haben das Land zugesichert bekommen, sie kommen dahin, sie werden es sicher bekommen, Gott hat das gesagt. Das Land wird frei sein, ein Engel wird vorausgehen, die Völker alle vertreiben. Sie müssen sich nicht kümmern, sie werden genug Nahrung haben, sie werden gute Acker haben. Es wird ihnen richtig gut gehen dort. Die Landwirtschaft wird laufen, alles wird wachsen. Sie werden nicht durch Kämpfe aufgehalten werden. Alles wird gut. Wofür braucht man dann noch Gott? Ja, es wäre nicht schlecht, Gott dabei zu haben, aber eigentlich braucht man ihn ja nicht. Es wird ja alles so erfüllt, wie man es möchte. Mit Gott hätte man vielleicht Regeln, Gebote und da muss man auch die ganze Zeit aufpassen, das Richtige zu tun. Gott sagt ja selbst, er ist kurz davor, das Volk zu vertilgen. Wenn man jetzt was Falsches tut, wer weiß. Und in einer anderen Stelle in Mose lesen wir auch, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Also, das Ziel kann man erreichen, auch ohne Gott. Haben wir nicht ab und zu das Gefühl, dass so ein Denken bei uns in der heutigen Zeit herrscht, dass die Leute sagen, wozu brauchen wir eigentlich Gott? Wir haben alles. Uns geht's gut. Wir haben das Land, wir haben Geld, wir haben keine Sorgen oder eigentlich nicht sehr große Sorgen, machen kleine Sachen zu großen Sorgen. Nach dem Motto, hilf dir selbst, so hilft dir auch Gott. Und viele haben zum Beispiel Häuser. Man hat dieses Haus selbst gebaut. Und wenn man das Geld hatte, hat man vielleicht bauen lassen. Man hat das erwirtschaftet, das Geld, das hat man selbst gemacht. Alles, was man hier erreicht hat, hat man eigentlich selbst erreicht, ne? So gesehen. Gott, Jesus und Kirche ist für diejenigen, die es in dieser Welt nicht geschafft haben, die noch wenig Hoffnung brauchen, ein bisschen zu diesem Leben dazu. Und so begegnen uns Leute, die so denken in diesem Land. Das Volk Israel erfährt von Gottes Plänen und Gott sagt ihnen, ihr werdet alles bekommen, was ich euch zugesichert habe, nur ich werde nicht dabei sein. Ich möchte dieses Bild einmal auf uns heutzutage übertragen. Viele von uns sind Christen und ich würde sagen, wir bezeichnen uns als Christus Nachfolger. Mal angenommen, du bekommst das Angebot, das gesagt wird, dein Leben wird gesegnet werden. Du wirst den Job bekommen, den du dir schon immer erwünscht hast. Du bekommst die Familie, die du dir gewünscht hast, einen schönen, liebevollen Ehepartner, gehorsame Kinder, die immer gehorchen, vorbildlich zur Schule gehen, dort lernen. Und wenn dort in der Schule irgendwas passiert, Leute gemobbt werden, dann werden diese Kinder dahin gehen und diesen Streit schlichten. Sie werden gute Noten haben. Du bekommst ein großes Haus in einer ganz schönen Gegend. Um Geld musst du dir keine Sorgen machen. Du bist gesund, du bist sportlich, du hast ein soziales Umfeld. Viele Leute, mit denen du was tun kannst. Urlaub machen. Du hast eine Gemeinde, wo du immer hingehen kannst, wo du dich wohlfühlst. Du bist geachtet. Und wenn du etwas sagst, das wird auch gemacht. Du bist angesehen in der Gemeinde. Und die Leute erzählen nur Positives von dir. Du wirst von allen geliebt. Du kannst Geld für dein Alter an die Seite legen und du bekommst viel Geld. Kurzum, es läuft in allen Bereichen bei dir. Es gäbe nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Christus wäre nicht mit dabei, er wäre nicht mit dir. So wie bei dem Volk Israel Gott nicht dabei sein wollte oder würde. Und jetzt diese Frage, würdest du dieses Angebot annehmen? Das ist eigentlich schon sehr verlockend, wenn man sich so denkt, man kann alles kriegen, was man sich wünscht in dieser Welt. Es läuft in allen Bereichen super, nur Christus ist nicht dabei. Für viele Christen heutzutage scheint das gar kein Problem zu sein, so ein Angebot, weil Hilfe von Gott nehmen sie ganz gerne an. Er soll Probleme lösen, er soll sie ins gelobte Land bringen, aber persönliche Zeit, persönliche Gemeinschaft mit Gott will man gar nicht haben. Stille Zeit zum Beispiel ist nicht nötig. Gebete sind nicht wichtig. Es geht auch ohne. Dieser Text zeigt ganz gut, wie so eine Situation aussehen könnte. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich alles im Leben erreichen könnte, was ich mir vorstelle, aber Christus nicht hätte, würde ich das akzeptieren? Und diese Frage möchte ich euch weiterleiten. Wenn ihr alles erreichen könntet und ihr könnt diese Liste noch ergänzen mit euren Wünschen und Zielen, die ihr habt, aber Christus nicht hättet, würdet ihr das Angebot annehmen? Wie hat das Volk Israel reagiert in dieser Situation? Sie hatten dieses Angebot, sie wussten, ein Engel wird für sie den Weg vorbereiten. Es wird alles so kommen, wie sie sich gewünscht haben. Aber wie reagieren sie auf dieses Angebot? Und dann lesen wir die nächsten Verse ab Vers 4 bis 6. Als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid und niemand legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen, sage den Kindern Israels, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, so will ich sehen, was ich dir tun will. Da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab beim Berg Horeb. Und wir sehen die Reaktion Israels. Sie trugen Leid. Eine andere Übersetzung sagt, sie trauerten. Sie meinten es ernst. Dieses Angebot, das auf den ersten Blick so verlockend aussah, haben die sofort abgelehnt. Denn sie hatten verstanden, wenn Gott nicht mehr in der Mitte ist, dann ist das alles nichts wert. Den größten Segen gibt es nur, wenn Gott dabei ist. Und erst durch Gott gibt es Gemeinschaft, Frieden, Ruhe, Geborgenheit. Und dann kann auch kommen, was will. Gott ist da und er kann mit jedem Problem umgehen. Und das Volk tat Buße. Hier steht, sie trugen Leid, sie trauerten. Sie haben eingesehen, dass sie gesündigt haben. Und sie haben gemerkt, es war keine Lappalie, es war nicht eine Kleinigkeit, es war jetzt richtig ernst. Denn Gott sagt, ich will nicht mehr dabei sein, es reicht, ich bin nicht mehr dabei unter euch. Ich glaube, dass diese Konsequenz dieses Volk richtig erschüttert haben muss. Mose ist dort auf dem Berg noch fürs Volk eingetreten. Und Gott hat sie verschont. Sie hatten Hoffnung, dass es weitergeht. Und jetzt kommt es, dass Gott sagt, ich werde nicht mehr dabei sein. Und wenn ich noch ein bisschen dabei wäre, sagt Gott, dann müsste ich euch alle töten. Die Reaktion ist es nicht nur ein Lippenbekenntnis von ihnen. Wir lesen auch in Vers 5 und 6, dass da keiner den Schmuck anlegte. In der Schlachterübersetzung lesen wir sogar, sie rissen den Schmuck ab. Also nicht nur, sie legten ihn ab, sondern sie rissen ab. Sie hatten gesehen, wohin der Götzendienst sie gebracht hatte und sie hatten Gott aus ihrer Mitte verloren. Nach außen hin sah noch alles gut aus. Es lief noch alles gut. Da war noch keine Veränderung, aber innerlich war schon alles zerstört. Interessant ist auch, dass der Schmuck das, was ihnen wirklich zum Verhängnis wurde, das Gold, das sie vorher benutzt hatten, dass sie dieses jetzt ablegen, dass das hier eine Erwähnung findet. Wo sie in erster Linie gesündigt hatten, dieses mussten sie jetzt ablegen, das mussten sie wegtun. Die Sünde musste weg. Und wir sehen, das Volk legt es nicht nur ab, sondern sie rissen es sogar ab. Wenn man noch eine kleine Chance hat, eine klitzekleine Chance, dass Gott mit ihnen zieht, dann wollen sie alles dafür tun, diese Chance wahrzunehmen. Und ja, sie handeln hier. Und da kann man eigentlich nur noch hoffen, beten und bangen, dass Gott Gnade schenkt. Vielleicht ist in unserem Leben, gibt es auch Dinge, die uns zur Sünde führen. Vielleicht sind es die falschen Freunde. Freunde, die einen vom Glauben wegbringen, wo böse Dinge getan werden. Vielleicht ist es der Körperkult. Investiere Zeit in deinen Körper. Hör auf dich selbst. Was willst du eigentlich im Leben haben? Vielleicht sind es die Medien. Das Weltgeschehen nimmt einen so sehr mit, dass man ja gar keinen Platz hat für Gottes Wort im Herzen. Das Internet mit seinen Versuchungen. Und vielleicht sind es die sozialen Medien, die einfach ja, sehr viel Zeit fordern, wo man auch keine Zeit mehr hat fürs Wort Gottes. Diese Sünden müssen wir verbannen aus unserem Leben. Und wenn es auf den ersten Blick auch neutrale Dinge sind, wenn man jetzt so guckt, Medien, Internet, selbst die Zeit für den Körper, das ist eine gute Sache, wenn man Sport macht zum Beispiel, aber jeder einzelne Bereich kann zu einem goldenen Kalb werden im Leben. Und so kann das sein, dass wir in diesen Bereichen sehr viel Zeit investieren, aber keine Zeit mehr haben fürs Wort Gottes, für die Gemeinschaft mit Gott. Bei uns müssen alle Götzen weg und nur so können wir Gott ja, an erster Stelle haben. Und das will Gott auch von uns, dass wir ihn an erster Stelle haben. Das Volk Israel hat es damals verstanden. Auf den ersten Blick wird man sagen, alles ist gut, wenn sie ohne Gott weiterziehen, aber sie würden in ein Land kommen, wo es alles gibt, aber ohne Gott. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was sie ohne Gott nicht mehr hätten in diesem Land. Sie wären nicht mehr das auserwählte Volk. Wenn man schaut, Israel war das Volk Gottes. Das hat sie herausgehoben zwischen allen anderen Völkern. Sie wurden aus Ägypten herausgeleitet, Gott war bei ihnen. Sie hatten diese Wolkensäule am Tag und die Feuersäule bei Nacht. Alle anderen Völker haben gesehen, das ist das Volk Gottes. Sie würden zukünftig keine Segnung mehr bekommen. Sie haben ein Land, vielleicht gute Äcker. Ja, aber wenn die nächsten Kriege kommen, wenn die nächsten Angriffe kommen, wie sieht es dann aus? Wie werden die Kinder leben? Es wäre ein äußerer Sieg, aber ohne inneren Segen. Der einzig wahre Gott wird sich von ihnen abwenden und sie hätten keine Möglichkeit mehr, Gott um Hilfe zu bitten. Bei Hungersnöten, wenn die kommen würden, bei Kriegen, bei Ungerechtigkeiten. Es gibt keinen, der für sie eintritt, für sie streitet. Sie müssen alles selbst machen. Sie hatten noch keine Vergebung der Sünden, welche sich Gott abgewandt hat. Und wahrscheinlich würden sie sich viel schneller den Götzen zuwenden und genauso leben wie die anderen Völker. Und sie wussten, wenn Gott sich von ihnen abwendet, dann ist man wirklich verlassen. Und sie haben alles Menschenmögliche getan, um Gott zum Umdenken zu bewegen. Wir heute, 3.000 bis 4.000 Jahre später, wir haben die ganze Geschichte gesehen, wie sie gelaufen ist. Wir haben gesehen, was danach noch passiert ist. Wir haben die Kirchengeschichte miterlebt. Und wir haben gesehen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Jesus ist auf die Welt gekommen, für unsere Sünden gestorben, für unsere Schuld, damit wir in Gemeinschaft mit Gott treten können, starb Jesus stellvertretend für uns am Kreuz. Wenn man Jesus annimmt, wir haben heute auch schon ein bisschen davon gehört, dass Jesus der größte Schatz ist in unserem Leben. Das war auch das Motto der Kinderfreizeit, des Bibercamps. Wenn wir Jesus annehmen, heißt es aber nicht, dass alles perfekt laufen wird. Vielleicht werden uns Leute auslachen, wenn du zum Glauben stehst. Vielleicht werden sie sogar ja, uns benachteiligen in der Gesellschaft. Wenn wir in andere Länder schauen, da werden Leute sogar verfolgt für den Glauben. Und kann auch sein, dass das Leben anders läuft, als du es dir gedacht hast. Vielleicht läuft das nicht so ganz geradlinig, wie ich vielleicht in diesem Angebot davor erwähnt hatte, in dieser Auflistung. Man lebt vielleicht auch in finanziellen Nöten und wenn man aufs Missionsfeld geht, ist man sogar komplett auf andere Leute angewiesen, auf Spenden. Und doch kann man sagen, Willst du ein erfülltes Leben, volles Glück und Zufriedenheit, dann brauchst du nur eins: die Gegenwart und die Gemeinschaft Gottes in Jesus Christus. Wir haben heute schon einiges über Jesus gehört und ich bin dankbar, dass es heute schon so gut eingeleitet wurde. Mit Jesus hat man im Leben alles, was man braucht. So gesehen, was braucht man im Leben? Man bekommt die Vergebung der Sünden. In Johannes 1, Vers 9 steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und nur dadurch sind wir Gottes Kinder und wir können gereinigt vor Gott stehen. Jesus ist auch der einzige Weg, der dahin führt, dass wir in Gemeinschaft mit Gott treten können. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Vielleicht kennen die Kinder vom Bibercamp diesen Vers noch. Das hat der Josh, ich hatte in der Lagerfeuergeschichte, von dem Josh hatte ich erzählt. Dieser Josh hat diesen Vers gehört in der Sonntagsschule und er hat dann verstanden, er hatte keinen Vater und er konnte Jesus annehmen und hatte einen Vater im Himmel. Wir haben durch Jesus ein ewiges Leben oder die Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott. Wir haben ein Leben nach dem Tod, das weitergeht. Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Als Kinder Gottes bekommen wir den Heiligen Geist. Wir können in der Bibel lesen und ich denke, viele werden es bestätigen. Man hat eine Stelle 10, 20 Mal, man hat die schon, sagen wir mal, 100 Mal gelesen, sie hat einen nie angesprochen, aber nach gewisser Zeit, auf einmal spricht diese Stelle genau in dein Leben. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort Gottes. Wir können beten. Wir wissen, dass unsere Gebete gehört werden. Ob sie erhört werden, das liegt in Gottes Ermessen. Oftmals werden sie erhört, aber wir wissen, dass Gott zuhört. Und wir sind heutzutage auch schon reich gesegnet. Wenn man sagt, ja, die Segnung ohne Christus könnte man als Option sehen, aber selbst wenn wir Christus haben, sind wir so reich gesegnet. Uns geht es wirklich gut. Und wenn man sich umschaut, wie die Christen, also wenn wir jetzt nur Lippe nehmen, wie die Christen hier leben, dann können wir sagen, es geht uns nicht nur gut, es geht uns sehr, sehr gut. Die Christen hier in Lippe, denen geht es sehr gut. Wir sind sehr reich gesegnet. Und vielleicht sind sogar einige so weit, dass sie sagen können, diese Liste, die ich vorher aufgelistet habe, ja, das habe ich fast alles. Kann ich sogar sagen, ich wurde so reich gesegnet, dass ich diese Liste fast sagen kann, ja, Punkt habe ich, diesen Punkt habe ich auch erfüllt. Dann freu dich und setz es zum Guten ein für Gott. Durch Christus können wir Freude und Friede erfahren, auch wenn um uns herum Chaos herrscht. Und wir haben die aktuelle Zeit, wir sehen das Weltgeschehen, Kriege in dieser Welt, wir sehen die Politik, viele Dinge strömen auf uns ein. Mit Christus haben wir die Ruhe, wir wissen, Gott wird es führen. Wir brauchen das Weltgeschehen nicht verändern. Gott wird es führen. Gott hält es in seiner Hand. Und so könnten wir diese Liste um viele Punkte erweitern, was wir durch Christus haben. Wie ging es mit dem Volk Israel weiter? Sie hatten in erster Linie gesehen, dass Gott von ihnen gehen wollte. Dann haben sie Buße getan. Und wie reagiert jetzt Gott oder wie geht es weiter? Und ich möchte ab Vers 7 bis Vers 11 lesen. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und das geschah, und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und das geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, da stand das ganze Volk auf, und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und das geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes, und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn des Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Wir sehen, Gott hat sich erbitten lassen. Gott hat Gnade geschenkt und er hat gesagt, ich ziehe trotzdem weiter mit dem Volk, aber nicht mitten im Volk, sondern außerhalb. Es ist auch nicht die Stiftshütte, die da gebaut wird, sondern das Zelt der Begegnung, in dem in erster Linie Mose mit Gott spricht. Und wir sehen, Mose redete mit Gott wie mit einem Freund. Wenn man sich das vorstellt, es muss herrlich gewesen sein. Und Mose hatte die Gunst vor Gott bekommen. Und genau das war auch die Hoffnung des Volkes. Als Mose in dieses Zelt ging, das ganze Volk stand und hat zugeguckt. Die haben diese Herrlichkeit da gesehen, Gottes. Und sie waren wahrscheinlich dankbar, dass Gott nochmal Gnade geschenkt hat. Das Volk hatte nur eine Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu treten, das war durch Mose. Und dieser musste aus dem Lager heraus. Er konnte nicht im Lager mit Gott reden, sondern er musste raus zum Zelt der Begegnung. Das Volk musste aufgrund seiner Sünde auf Distanz bleiben. Und Mose hat dann weitergeleitet, was Gott dem Volk sagen wollte. Und somit war Mose ein Mittler zwischen Gott und dem Volk. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Bild für Jesus. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der vor Gott eintritt. Und durch Jesus ist dieser Weg zu Gott frei. Beim Volk Israel sehen wir, wenn wir die Geschichte weiterhin verfolgen, dass Gott Gnade zeigt und auch später noch mitten ins Lager zieht. Die Stiftshütte, die wird gebaut, sogar mitten im Lager. Wenn wir die Geschichte ein bisschen kennen, hat Gott Gnade gezeigt und hat gesagt, ich komme wieder ins Lager, mitten unter euch. Das Heilige und Allerheiligste war dann dort mit der Bundeslade. Und dann lesen wir im letzten Vers des zweiten Buch Moses, 2. Buch Mose 40, Vers 38, steht, denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung, also hier geht es um die Stiftshütte, und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israels während aller ihrer Wanderungen. Gott hat sich erbitten lassen und ist zum Volk gekommen. Gott hat Gnade geschenkt, er hat Vergebung geschenkt und das Volk wurde dadurch stark gesegnet, dass Gott wieder mitgezogen ist. Das Volk Israel war sich damals ganz sicher, wir entscheiden uns für Gott. Heutzutage ist auch die Möglichkeit der Entscheidung. Aber dann geht es nicht um ein ganzes Volk, sondern jeder Einzelne muss die Entscheidung treffen. Lebe ich mit Gott oder lebe ich ohne? Würde ich dieses Angebot annehmen, alles zu bekommen ohne Christus? Oder wähle ich Christus und vertraue seinen Weg, den er mit meinem Leben hat? Egal, wie das dann aussieht. Gott segne uns beim Nachdenken. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen und ich werde noch mit uns beten.